Als Dilemma bezeichnet man eine Situation, die zwei Möglichkeiten der Entscheidung bietet, die beide zu einem unerwünschten Resultat führen oder führen können. Die meisten von uns stehen fast täglich vor einer Reihe von Entscheidungen und vor einer Reihe von Dilemmas oder Dilemmata für diejenigen unter uns, die meinen, gebildet klingen zu müssen oder geschwollen. Einige unserer Dilemmas sind eher unbedeutend, wie etwa die Frage, ob wir mit dem Auto auf die Arbeit fahren oder den Bus nehmen oder was wir zum Frühstück essen oder ob wir nachmittags um 5 eine Tasse Kaffee trinken, um noch mal etwas fitter zu werden, aber dafür nachts vielleicht nicht schlafen können. Das ist ein Dilemma. Andere Dilemmas sind ernster. Beispielsweise der sogenannte Weichenstellerfall, falls ihr ihn schon mal gehört habt. Stellt euch vor, eine Straßenbahn ist außer Kontrolle geraten und droht 5 Personen zu überrollen. Durch Umstellen einer Weiche kann die Straßenbahn auf ein anderes Gleis umgeleitet werden. Doch unglücklicherweise befindet sich dort eine weitere Person. Darf der Tod einer Person bewusst in Kauf genommen werden oder herbeigeführt werden, um das Leben von 5 anderen Personen zu retten? Das ist ein Dilemma. Zu den Dilemmas, mit denen du in deinem Leben konfrontiert wirst, gehören vielleicht Dinge wie die Entscheidung, welche Schule du besuchen sollst, welchen Job du annehmen sollst oder ob du dein Auto reparieren oder ein neues kaufen sollst oder ob du Mongolisch lernst oder was weiß ich, Tadschikisch, falls es das gibt. Für mich als Pastor besteht eins der Dilemmas, mit denen ich jedes Jahr um diese Zeit konfrontiert werde, darin, wie ich die vertrauten Berichte über die Geburt Jesu aufgreifen und eine Reihe von Predigten halten kann, die den Geschichten, die wir alle so gut kennen, gerecht werden und vielleicht eine neue Perspektive verleihen. Und das Dilemma, dass ich den Text von heute eigentlich 8 Monate früher predigen müsste. Unsere Vertrautheit mit diesen Texten schwächt ganz schnell unser Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens über die wundersame Geburt Jesu. Und ich glaube, wir verlieren auch ganz schnell die Tatsache aus den Augen, dass die meisten Menschen, die in diesen Geschichten vorkommen, ganz normale Menschen sind. Ganz normale Menschen, die gleichen Gefühle wie wir erleben. Gefühle wie Staunen, Freude, Verwirrung, Zweifel, Angst. Und dabei führten genau diese Emotionen für die Personen, die beim ersten Weihnachtsfest dabei waren, zu einigen schwerwiegenden Dilemmas. In den Wochen der Vorweihnachtszeit möchte ich versuchen, uns dabei zu helfen, diese Dilemmas zu verstehen und daraus zu lernen. Denn auch wir als Jünger Jesu, stehen diesen oder ähnlichen Dilemmas gegenüber. Und deshalb sollten wir versuchen, daraus zu lernen, wie wir mit diesen Dilemmas in unserem eigenen Leben umgehen können. Wir finden die Berichte über Jesu Geburt hauptsächlich in den Evangelien von Matthäus und Lukas. Johannes nähert sich der Geburt Jesu eher aus einer geistlich-spirituellen Perspektive und er berichtet uns ziemlich wenig über die physische Geburt selbst. Markus hingegen beginnt seinen Bericht einfach direkt mit Jesus als Erwachsenem und bietet somit noch weniger Informationen, als wir im Alten Testament finden können. Aber Matthäus und Lukas berichten uns von Jesu Geburt. Allerdings sind ihre Berichte ziemlich unterschiedlich, weil sie sich der Geburt Jesu aus verschiedenen Perspektiven nähern. Matthäus, der wahrscheinlich als erster der 4 Evangelisten seinen Bericht über das Leben Jesu verfasste, der schreibt in erster Linie an Juden. Er betrachtet die Geburt Jesu daher aus der Perspektive Josefs. Wie nicht anders zu erwarten, erhält dieser Bericht eine Reihe von Verweisen auf die alttestamentlichen Schriften, in denen das Kommen des Messias vorhergesagt wurde. Und aus diesen Schriften wissen wir, der Messias sollte aus dem Geschlecht Davids stammen. Matthäus führt den Stammbaum Jesu deshalb auf Josefs Seite der Familie an, weil Jesus durch Josef einen Rechtsanspruch auf den Thron Davids hatte. Obwohl Josef nicht der biologische Vater Jesu war, wurde er nach der Heirat mit Maria rechtlich gesehen sein Vater. Und Jesus ein Nachfahre und Erbe König Davids. Lukas dagegen, der in erster Linie an Heiden schreibt, betrachtet die Geburt Jesu in erster Linie aus der Perspektive Marias. Und deshalb fügt er in Kapitel 3 den Stammbaum Jesu auf Marias Seite an. Und damit zeigt er, dass Jesus auch Anspruch auf den Thron Davids hatte, weil er seine Abstammung physisch bis zu David zurückverfolgen konnte und deshalb Davids Blut in sich trug. Soweit einfach nur mal dazu. Heute Morgen werde ich meine Reihe mit diesem Bericht beginnen, dem von Lukas. Und dazu lese ich Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Also Lukas 1, Vers 26 bis 38. Und da steht: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich noch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Um zu verstehen, womit Maria hier konfrontiert wurde, müssen wir uns etwas Zeit nehmen, um uns über die jüdischen Hochzeitsbräuche im ersten Jahrhundert zu informieren. In der Regel wurden die Ehen damals von den Familien der Braut und des Bräutigams arrangiert. Häufig bereits, wenn die Kinder noch sehr jung waren. Und wenn die Mädchen die Pubertät erreichten, in der Regel im Alter von 12 oder 13 Jahren, wurden sie im Rahmen einer feierlichen Zeremonie mit dem Bräutigam verlobt. Und dieser war in der Regel einige wenige Jahre älter. Entweder vor oder während dieser Zeremonie erhielt der Vater der Braut den Brautpreis vom Vater des Bräutigams. Ab diesem Zeitpunkt galt das Paar rechtlich als gebunden, auch wenn es nicht zusammenlebte und auch nicht miteinander schlief. Nach dieser Zeremonie kehrte der Bräutigam in das Haus seines Vaters zurück, um einen Anbau an das Haus zu bauen, in dem er und seine Frau schließlich leben würden. Dieser Prozess dauerte in der Regel etwa ein Jahr. Nachdem der Vater des Bräutigams der Meinung war, dass der Anbau fertig war, also der Vater war der Meinung, dass der Anbau fertig war, dann kehrte der Bräutigam zu der Braut zurück. Dann gab es ein Hochzeitsfest, das normalerweise bis zu 7 Tage dauert, und erst nach diesem Fest wurde die Ehe vollzogen. Jetzt können wir natürlich spekulieren, dass Josef als gelernter Zimmermann natürlich deutlich schneller mit seinem Anbau fertig wurde, als es bei anderen Ehemännern der Fall war. Genauso könnte aber natürlich auch sein, dass Josefs Vater, der ja vermutlich ebenfalls Zimmermann war, ganz besonders kritisch war und die Bauzeit auf diese Weise nochmal verlängert wurde. Keine Ahnung, so eine Spekulation bringt uns nicht weiter. Ich fand nur den Gedanken interessant. Wichtig für uns ist, dass Maria und Josef rechtlich fest aneinander gebunden waren, bevor die Hochzeit tatsächlich stattgefunden hatte. Der Brautpreis war schon bezahlt. Es war alles fest, es musste nur noch das Haus gebaut werden und die Hochzeit gefeiert werden. Interessanterweise passt das auch sehr gut zum römischen Recht, Dieses römische Recht legte nämlich das Mindestalter für die Verlobung und Heirat von Mädchen auf 12 Jahre und das Mindestalter für Jungen, die ja bekanntlich etwas länger brauchen, um erwachsen zu werden, auf das reife Alter von 14 Jahren fest. 12 und 14. Und bevor wir diesen Abschnitt etwas ausführlicher betrachten, habe ich eine kleine Aufgabe für dich. Denk mal drüber nach, wie diese Begegnung für Maria gewesen sein muss. Wenn ich mich hier so umsehe, dann ist die Chance groß, dass du kein 12-jähriges Mädchen bist. Aber vielleicht kennst du ein Mädchen, das ungefähr in dem Alter ist. So alt ungefähr war Maria nämlich vermutlich, als dieses Ereignis stattfand. Wie hat sich Maria wohl gefühlt? Was für eine Wirkung hatte dieses Ereignis wohl auf sie? Jedes Mal, wenn wir in der Bibel den Besuch eines Engels erleben, ist das irgendwie eine ziemlich furchteinflößende Sache. Selbst wenn es um erwachsene Menschen geht. Kein Wunder also, dass die Engel ihre Rede in der Regel mit den Worten "Fürchte dich nicht" beginnen. Genau wie hier in unserem Text. Und verständlicherweise warf Gabriels Besuch bei Maria auch eine ganze Menge Fragen auf. Denn all das war für Maria völlig neu. Aber ich denke, das gilt für die meisten von uns auch. Wenn Gott uns aufruft, ihm zu gehorchen, dann wirft das oft eine ganze Menge Fragen in unserem Kopf auf. Das Dilemma, mit dem Maria konfrontiert wurde und mit dem wir oft konfrontiert werden, ist das Dilemma des Unbekannten. Soll ich tun, was Gott von mir will, auch wenn ich nicht weiß, was draus wird? Auch wenn es Schwierigkeiten mit sich bringt? Auch wenn ich es nicht verstehe? Es ist das Dilemma, mit dem wir konfrontiert werden, wenn wir aufgerufen werden, uns auf den Weg zu machen, ohne das endgültige Ziel oder auch nur die Zwischenstationen zu kennen. Von Maria lernen wir den Schlüssel zur Lösung dieses Dilemmas. Und der Schlüssel besteht nicht in einem Glaubenssprung, sondern in einem Glaubensschritt. Kein Glaubenssprung, ein Glaubensschritt. Vorhin haben wir das Lied "Maria, ahntest du" gehört. Wir haben dabei gewissermaßen einige Fragen an Maria gerichtet. Fragen wie: Maria, ahntest du, dass dein kleiner Sohn einst über Wasser gehen wird? Oder: Maria, ahntest du, dass durch deinen Sohn die Blinden sehen werden? Oder: ahntest du, dass dein kleiner Sohn als Lamm die Sünde trägt? Und jetzt stellt euch vor, wie euch die kleine 12-jährige Maria mit großen Augen ansieht, während ihr ihr all diese Fragen stellt. Und wenn ihr ganz ehrlich sind, dann müssen wir wohl sagen: Nein, wahrscheinlich ahnte sie das nicht. Wie auch? Das war völlig neu. Und sie war klein und jung. Wir sehen hier etwas, was wir auch an vielen anderen Stellen der Bibel sehen können. Und das ist: Wenn Gott jemanden dazu aufruft, ihm nachzufolgen, dann gibt er ihm selten das ganze Bild. Er fordert nur auf, den nächsten Schritt zu machen. Als Gott Abraham rief, sagte er ihm nur, er solle in ein Land gehen, das er ihm zeigen würde. Und Abraham tat den nächsten Schritt und verließ Haran, ohne zu wissen, wohin Gott ihn schickte. Als Jesus die Jünger rief, da sagte er nur, folge mir nach, ohne näher zu beschreiben, was das alles bedeuten würde. Und die Jünger folgten Jesus einen Tag nach dem anderen und einen Schritt nach dem anderen, ohne zu wissen, was am Ende auf sie zukommen würde. Und auch Maria bekam nicht die ganze Geschichte erzählt. Sie erfuhr nicht, dass dieses Baby, das sie bekommen sollte, große Wunder tun und mit Autorität lehren würde. Sie erfuhr nicht, dass ihr Kind als junger Mann verspottet, verfolgt und am Kreuz hingerichtet würde. Sie wurde nur gebeten, den nächsten Schritt zu machen und das Kind zur Welt zu bringen. In jedem dieser Fälle gehorchten diejenigen, die von Gott berufen wurden, indem sie einfach nur den nächsten Schritt machten. Und nicht, indem sie im Glauben einen Sprung ins Unbekannte wagten. Nein, nur der nächste Schritt. Und das ist jetzt der Teil des Berichts, auf den wir uns heute konzentrieren. Lasst uns sehen, was wir von Maria darüber lernen können, wie wir mit diesem Dilemma des Unbekannten umgehen können. Und wir machen das, indem auch wir einfach nur einen Schritt nach dem anderen machen. Und der erste Schritt lautet, sei verfügbar. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir eigentlich nichts über Maria. Oder zumindest nicht viel. Wir wissen, dass sie aus Nazareth stammte. Nazareth war eine kleine Stadt mit ein paar hundert Einwohnern. Es lag in einer Region, die als Galiläa der Heiden bekannt war, weil sie nach der Eroberung durch die Assyrer im Jahr 722 vor Christus größtenteils von Heiden besiedelt worden war. Nazareth war daher innerhalb von Israel wohl einer der unwahrscheinlichsten Orte, den Gott wählen konnte, um einen Engel mit der Ankündigung der Geburt des Messias zu schicken. Nicht umsonst sagte Nathanael in Johannes 1, Vers 46, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Aus diesem Ort nix. Ne? Das ist das, was dahinter steht. Als Gott 6 Monate vorher Gabriel zu einem Priester namens Zacharias in den Tempel in Jerusalem gesandt hatte, das hätte gepasst. Das wäre passend gewesen. Dort wäre eine Ankündigung des Messias zu erwarten gewesen. Aber einen Engel zu einem jungen Mädchen in der Provinz von Nazareth zu schicken, das passte nicht so sehr. Gabriel grüßte sie dann mit den Worten, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Leider hat die katholische Kirche wie so oft diese Passage völlig falsch interpretiert und Maria als Spenderin der Gnade Gottes und nicht als Empfängerin der Gnade Gottes hingestellt und daraus dann ein völlig verdrehtes und verkehrtes Maria-Bild abgeleitet. Aber hier wird deutlich, dass Maria Gnade in den Augen Gottes gefunden hatte. Und diese Gnade beruhte nicht auf irgendwas, das Maria getan hatte, um sie zu verdienen. Lukas geht hier nicht mal so weit, wie er es weiter vorne im Kapitel tat, als er Zacharias und Elisabeth als fromm und untadelig bezeichnet hat. Nein, das schreibt er bei Maria nicht. Die Betonung liegt hier ganz auf der souveränen Entscheidung Gottes. Das Einzige, was Maria Gott zu bieten hatte, war die Tatsache, dass sie ihm zur Verfügung stand. Sie war bereit. Nicht mal ihre Hochzeitspläne beschäftigten sie so sehr, dass sie keine Zeit gehabt hätte, auf Gott zu hören. Wer verheiratet ist, weiß, wie viel klaren Kopf man kurz vor der Hochzeit hat. Ne? Maria war bereit. Ich frage mich, wie oft wir so beschäftigt sind, dass wir Gottes Ruf überhören. Wie oft möchte uns Gott wohl dazu aufrufen, uns an seinem Werk zu beteiligen? Und wie oft sind wir einfach nur zu beschäftigt, um seinen Ruf zu hören? Ich glaube, ironischerweise sind wir in der Regel gerade in dieser ja so besinnlichen Vorweihnachtszeit viel zu beschäftigt, um auf Gott zu hören. Und das, während wir uns eigentlich auf den Geburtstag seines Sohnes vorbereiten. Und deshalb, sei verfügbar für Gott. Und das führt uns zum zweiten Schritt. Und der lautet, sei demütig. In Vers 29, da lesen wir, dass Maria erschrak, was natürlich nicht gerade überraschend ist, wenn plötzlich ein Engel vor einem steht. Aber das ist das einzige Mal, dass dieses Wort in der Bibel vorkommt. Es ist ein zusammengesetztes Wort, das darauf hinweist, dass sie ratlos und verwirrt war. Und ich glaube auch, das ist verständlich. In Anbetracht des gesamten Kontextes denke ich, dass der Grund für Marias große Ratlosigkeit darin lag, dass sie nicht verstehen konnte, warum ein mächtiger und heiliger Gott ausgerechnet ihr seine Gnade schenken sollte. Zu erfahren, dass Gott sie auserwählt hat, ein junges Mädchen, das mit einem gewöhnlichen Zimmermann in einer Stadt mit einem schlechten Ruf wie Nazareth verlobt ist, das war für sie unvorstellbar. Aber im Lauf der Geschichte hat Gott nur selten durch diejenigen gewirkt, die glaubten, alles über Gott zu wissen. Nur selten waren es die, die große Pläne gemacht haben, was sie für Gott tun können. Und stattdessen hat er sich bereits zu biblischen Zeiten dazu entschieden, durch bescheidene Hirten, Prostituierte, Fischer, Finanzbeamte und sogar unverheiratete Mütter zu wirken. Ich glaube, dass Gott auch heute noch in erster Linie durch diejenigen wirkt, die demütig genug sind, um zuzugeben, dass sie nicht alles über Gott wissen und dass sie nicht alles können. Durch diejenigen, die bereit sind, sich Gott dort anzuschließen, wo er bereits am Werk ist, anstatt zu suchen, wo sie etwas Großes für Gott tun können. Deshalb, seid demütig. Der dritte Schritt lautet, wenn nötig, bitte um Klärung. In Vers 29 sehen wir, dass Maria versuchte zu verstehen, worum es bei Gabriels Gruß ging. Sie hatte schließlich das Dilemma des Unbekannten. Aber nachdem Gabriel ihr offenbart hatte, dass sie ein Kind empfangen würde, das Sohn des Höchsten genannt werden und über ein ewiges Reich herrschen würde, da suchte sie nach Klärung. Das war anders als bei Zacharias damals, also 6 Monate vorher. Der hatte Gottes Fähigkeit, seine Verheißung zu erfüllen, in Frage gestellt. Das geht nicht. Und er war als Folge dessen bis zur Geburt seines Sohnes Johannes stumm. Maria dagegen wollte einfach nur mehr Klarheit über den Prozess gewinnen, wie das funktionieren sollte. Sie wollte wissen, wie das gehen würde. Soweit Maria wusste, war ein Mann nötig, um schwanger zu werden. Und den hatte sie nicht. Also sie hatte zwar einen, aber eine solche Beziehung, die dafür nötig ist, hatte sie noch nicht. Sie war ja schließlich erst verlobt. Maria zweifelte nicht daran, dass Gott tun konnte, was Gabriel gesagt hatte. Sie wollte nur mehr darüber wissen, wie das geschehen sollte. Meinte Gott, dass sie nach der Hochzeit schwanger werden würde? Oder hatte Gott irgendwas anderes im Sinn? Wie sollte das ablaufen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht mit der Antwort gerechnet hat, die sie von Gabriel erhielt. Die Vorstellung, dass sie ohne das Zutun eines Mannes schwanger werden könnte, war ihr unbegreiflich. Und zweifellos verstand Maria auch nach Gabriels Antwort immer noch nicht so ganz, was geschehen würde. Also so wäre es mir jedenfalls ergangen. Ich meine, wir verstehen es auch heute noch nicht so ganz, oder? Aber für Maria war das in Ordnung. Sie war bereit, sich Gott zu unterwerfen, obwohl es immer noch ein großes Geheimnis blieb, was er in ihrem Leben tun würde. Heute suchen wir in der Regel nicht mehr nach Klarheit über Gottes Plan in unserem Leben, indem wir auf einen Engel warten, der uns die Antworten bringt. Aber ich will euch kurz 3 praktische Möglichkeiten nennen, wie wir Klarheit von Gott bekommen können. Auch wenn wir uns das mit dem Engel in der Regel wünschen und gleichzeitig auch, wenn der Engel käme, panische Angst hätten. Aber es gibt 3 andere Möglichkeiten, wie das funktioniert. Erstens, ich weiß, das kennt ihr, durch die Bibel. Sie ist Gottes wichtigstes Werkzeug, um sich selbst und seine Absichten, Pläne und Wege zu offenbaren. Viele der Dinge, die wir klären müssen, sind in der Bibel deutlich dargelegt. Wenn ich zum Beispiel wissen will, ob Gott will, dass ich mein Geld für sein Reich gebe, sagt die Bibel, dass ich mir einen Schatz im Himmel anlegen soll. Wenn ich erwäge, einen Nichtchristen zu heiraten, sagt die Bibel deutlich, dass ich mich nicht mit einem Ungläubigen zusammentun soll. Wenn ich etwas haben will, was einem anderen gehört, sagt die Bibel, dass ich es mir nicht nehmen darf. Selbst dann, wenn ich es lieber haben möchte als der andere. Und selbst wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich meinem nervigen Nachbarn vielleicht die Kehle aufschlitzen sollte, gibt mir die Bibel dann eine mehr als deutliche Antwort. Für die, die sich nicht ganz sicher sind, nein, sollt ihr natürlich nicht. Auf keinen Fall. Das ist der erste Weg. Und zweitens, durch Gebet. Wenn ich bete und mir Zeit nehme, auf Gott zu hören, kann Gottes Heiliger Geist mit meinem menschlichen Geist kommunizieren und mir helfen zu verstehen, was Gott für mein Leben will. Und das mir entweder direkt sagen oder wieder auf die Bibel verweisen. Und drittens, durch weise Ratschläge. Betonung liegt auf weise. Das Buch der Sprüche ist voll von Versen, die betonen, wie wichtig es ist, bei Entscheidungen einen weisen Rat einzuholen. Wir brauchen Tipps von weisen Menschen und wir sollten darauf hören. Denn Gott benutzt oft andere, gottesfürchtige Menschen, um uns zu helfen, die blinden Flecken in unserem Leben zu erkennen und Dinge zu bedenken, die wir oft selbst übersehen würden. Diese drei Möglichkeiten haben wir. Wenn es also nötig ist, dann bitte um Klärung. Der vierte Schritt im Umgang mit dem Dilemma des Unbekannten lautet: Denk an Gottes Treue. Maria bat den Engel nicht um ein Zeichen, aber Gabriel gab ihr trotzdem eins. Er erinnerte sie daran, dass ihre Verwandte Elisabeth einen Sohn bekommen würde und jetzt schon im sechsten Monat schwanger war. Und das, obwohl sie schon weit über das gebärfähige Alter hinaus war. Auch wenn das unmöglich schien, ist bei Gott ja schließlich nichts unmöglich. Das hat er offensichtlich bei Elisabeth bewiesen. Und obwohl Maria noch so jung war, war das für sie eine wichtige Erinnerung daran, dass sie auf Gott vertrauen kann. Vielleicht hat sie es in ihrem eigenen Leben noch nicht gesehen, aber an Elisabeth, da konnte sie es sehen. Wenn Gott in der Vergangenheit, beispielsweise bei Elisabeth, treu war, dann würde er es auch in Zukunft sein, sowohl in ihrem Leben als auch im Leben ihrer Familie. Maria konnte Gott vertrauen, weil er in der Vergangenheit seine Treue bewiesen hatte. Und genau so ist es auch bei uns. Auch wir können Gott heute vertrauen, weil er in der Vergangenheit immer wieder seine Treue bewiesen hat. Sei es in unserem Leben oder im Leben von Bekannten oder in der Bibel. Und deshalb, denk an Gottes Treue. Und das bringt uns zum fünften und damit letzten Schritt, den wir für den Umgang mit dem Dilemma des Unbekannten lernen können. Und dieser Schritt, der lautet: Mach den nächsten Schritt. Mir gefällt, was Martin Luther King zu diesem Thema gesagt hat, nämlich: Mach den ersten Schritt im Glauben. Du brauchst nicht die ganze Treppe zu sehen, sondern nur den ersten Schritt zu machen. Einfacher gesagt als getan, ne? Mach den ersten Schritt im Glauben. Du brauchst nicht die ganze Treppe zu sehen, sondern nur den ersten Schritt zu machen. Maria konnte ja sicherlich nicht die ganze Treppe sehen. Und das ist wahrscheinlich auch gut so, wenn ich mir die weitere Geschichte vorstelle. Was wäre, wenn Gott ihr gezeigt hätte, was mit ihrem Sohn geschehen würde? Was wäre, wenn er ihr offenbart hätte, dass sie und der Rest der Familie ihn eines Tages für verrückt erklären würden? Was wäre, wenn er ihr gesagt hätte, dass ihr Sohn verspottet und verfolgt und an einem römischen Kreuz hingerichtet werden würde? Was wäre, wenn Maria all das geahnt oder gewusst hätte? Ich weiß, es ist nur eine Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass Maria dann zu Gabriel gesagt hätte, er soll sich ein anderes Mädchen suchen. Und ich denke, wir könnten das alle verstehen, oder? Aber stattdessen verpflichtete sich Maria, ohne die ganze Geschichte zu kennen, dazu, den ersten Schritt zu tun. Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wir kennen natürlich nicht alle Einzelheiten, aber wenn wir die Berichte bei Matthäus und Lukas kombinieren, dann wird deutlich, dass Maria und Josef letztlich wie geplant geheiratet haben, obwohl Maria als Jungfrau schwanger geworden ist. Und die beiden reisten gemeinsam nach Bethlehem, wo sie Jesus auf die Welt brachten. Mit ihrem Entschluss, den ersten Schritt zu machen, nahm Maria viele Prüfungen auf sich. Und so beschloss beispielsweise Josef, als er von ihrer Schwangerschaft erfuhr, sich von ihr scheiden zu lassen, bis zu seiner Begegnung mit einem Engel, auf die wir nächste Woche eingehen werden. Aber Marias Freunde werden sie vermutlich gemieden und ihre Familie vielleicht sogar verstoßen haben. Zumindest sehen wir, dass Maria und Josef schließlich alleine nach Bethlehem reisten. Aber obwohl Maria wusste, dass Probleme kommen würden, wagte sie diesen ersten Schritt. Und dieser erste Schritt war nötig, um das Dilemma des Unbekannten zu lösen. Und deshalb, mach auch du den nächsten Schritt. Heute haben wir gesehen, dass der Schlüssel zum Umgang mit dem Dilemma des Unbekannten darin liegt, den nächsten Schritt zu machen. einen Schritt nach dem anderen. Jemand hat mal gesagt, ich kann euch erklären, wie man einen Marathon läuft. Man macht einen Schritt und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten. So funktioniert ein Marathon. Einen Schritt nach dem anderen. Unsere Beziehung zu Jesus ist nämlich wie jede Beziehung zunächst mal eine Reise. Sie ist ein Prozess, der aus einer Reihe von Schritten besteht, nicht aus einem Glaubenssprung. Ich will euch deshalb heute Morgen einige mögliche Schritte vorschlagen für euch. Und der erste und wichtigste Schritt ist, werde ein Jünger Jesu, wenn du es noch nicht bist. Du machst das, indem du deinen Glauben auf Jesus allein setzt. Das bedeutet, dass du zugibst, dass du ein Sünder bist und Hilfe brauchst. Wenn du nicht glaubst, dass du ein Sünder bist, frag irgendjemanden in deinem Bekanntenkreis. Ihr werdet was finden. Du musst zugeben, dass du ein Sünder bist und Hilfe brauchst. Das bedeutet, darauf zu vertrauen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um die Strafe für deine Sünden zu bezahlen und dich mit Gott zu versöhnen. Und es bedeutet, Jesus die Kontrolle über dein Leben zu überlassen. Wenn du das schon getan hast, dann besteht der nächste Schritt für dich vielleicht darin, dich als Bekenntnis deines Glaubens taufen zu lassen. Oder ein verbindliches und aktives Mitglied in unserer Gemeinde zu werden. Es gibt eine ganze Menge Schritte, die du gehen kannst und solltest, um zu wachsen. Lies konsequent und systematisch in deiner Bibel, ganz persönlich. Aber studier die Bibel auch mit anderen zusammen. Das kann bedeuten, dass du regelmäßiger zur Bibelstunde kommst. Oder du gründest vielleicht einen Hauskreis oder nimmst an einer Bibelstudiengruppe teil oder sowas. Und such dir einen Ort, wo du Gott dienen kannst. Das kann innerhalb unserer Gemeinde sein. Das kann auch in deiner Nachbarschaft oder auf deiner Arbeit sein. Aber es ist klar, Gott möchte dich gebrauchen. Er gebraucht Menschen, die verfügbar und demütig sind. Das sind einige mögliche nächste Schritte. Aber vielleicht hat Gott dir auch etwas anderes auf dein Herz gelegt. Ich wünsche mir jedenfalls, dass jeder von uns den nächsten Schritt in der Beziehung mit Gott macht. Wenn du keinen Schritt weißt, lies die Bibel, bete, rede mit anderen. Heute musst du keinen großen Sprung für Gott wagen. Du musst nur den nächsten Schritt gehen, so wie Maria. Das ist der Weg, wie wir das Dilemma des Unbekannten angehen und lösen können. Also, mach den nächsten Schritt und mach ihn jetzt. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja, Vater, es gibt Zeiten in unserem Leben, da erwartest du viel von uns. Du erwartest viel, weil du große Pläne mit uns hast. Und dennoch wissen wir oft nicht, was wir tun sollen. Ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen von uns, der heute hier ist oder der sonst irgendwie zuhört, den nächsten Schritt zeigst. Ich bitte dich darum, dass du uns den nächsten Schritt zeigst, damit wir Stück für Stück und Schritt für Schritt dem großen Ziel, das du für uns hast, immer ein bisschen weiter entgegengehen können. Ich bitte dich darum, dass du uns den Mut gibst, uns voll und ganz auf dich zu verlassen und unser Leben mit dir zu führen. Sei du bitte bei uns und segne uns. Amen.